Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind hier zu der Veranstaltung mit einem Autor, der sehr, sehr weit gereist ist, um hierher zu kommen, zu Sprachsalz 2019. Und ich möchte, dass Sie Pietro Batran und seinen Übersetzer Peter Schulze-Kraft ganz herzlich begrüßen. Und Ernst Gossner wird die deutsche Stimme von Pietro Batran sein. Und jetzt freue ich mich auf die Lesung, die moderiert wird von Peter Schulze-Kraft und wünsche Ihnen eine angenehme Lesung.
Grüß Gott allerseits. Ich möchte Sie begrüßen mit einem Wort von Julio Olaciregui, einem kolumbianischen Schriftsteller, der ebenfalls wie Pedro Badran von der karibischen Küste Kolumbiens kommt. No se vayan, señores, que esto se va a poner bueno. Gehen Sie nicht weg, Herrschaften, das wird jetzt gut. Ich stelle mir da immer einen verzweifelten Theaterdirektor vor, dem das Publikum davonläuft. Aber sie halten ja alles schön still. Gut, also, zunächst ein paar biografische Angaben zum Autor an meiner Seite, Pedro Badran. Geboren 1960 in Magangé, einem heißen Ort am Rio Magdalena, 240 Kilometer südlich der Küstenstadt Cartagena. Damals, 1960, hatte Magangé 40.000 Einwohner, heute hat es 120.000. Kolumbien ist ein sehr dynamisches Land. Als ich zum ersten Mal dort ankam, in demselben Jahr, fast in dem Jahr, in dem Pedro geboren wurde, also vor 60 Jahren, da hatte Kolumbien 14 Millionen Einwohner, jetzt hat es 45 Millionen. Und die Familie von Pedro Badrans Großvater war in den 20er Jahren eingewandert aus Syrien nach Kolumbien. Die Familie seiner Großmutter aus Palästina. Damals gab es eine große Einwanderungswelle aus dem Mittleren Osten in alle südamerikanischen Länder, vor allem aus dem Libanon. Das waren meistens Maroniten, also Christen. Sie kamen mit türkischen Pässen, weil ihre Länder vom Osmanischen Reich einverleibt worden waren und wurden in Südamerika deshalb Turcos genannt, was sie sehr ärgerte, weil die Türken in der Heimat ja ihre Unterdrücker waren. Pedro Badrans Vater hatte eine Eisenwarenhandlung in Magangé und als Pedro 9 Jahre alt war, zog die Familie um in die Provinzhauptstadt Cartagena am Karibischen Meer. Heute eine Stadt von 1 Million Einwohnern. Dort hat Pedro die wichtigsten Jahre seiner Jugend verbracht, vom 9. bis zum 22. Lebensjahr. Später ist er nach Bogotá gegangen, um Linguistik zu studieren und heute lebt er in Bogotá als freier Schriftsteller. Er hat, wenn ich nicht falsch zähle, 5 Erzählungsbände und 5 Romane geschrieben. Unter den Romanen hier dieser, El hombre de la cámara mágica, der Mann mit der magischen Kamera. Ich will vielleicht gleich zu Beginn 2 Fragen an den Autor stellen, damit Sie seine Stimme hören. Denn es ist ja blöd, wer sitzt neben mir und er kann kein Deutsch, gell, die ganze Zeit. Ja. Pedro, 2 preguntas. En esta foto, ich sage es gleich auf Deutsch, gell? En esta foto que aparece en el libro y también en el programa del festival, tú apareces empacado y atado como un paquete que está listo para ser despachado a la tierra caliente, al trópico.
No creo.
¿Qué dices de esto? No, schaut es an, das Bild. Also die Frage lautet,
Jo.
Tengo que decirlo en alemán primero. Auf dem Foto siehst du eingepackt und zugeschnürt aus, wie ein Paket, das darauf wartet, in die Tierra Caliente, in die Tropen verschickt zu werden. Was sagst du dazu?
Si no estuviera seguro de que la foto la tomaste tú, diría que la tomó Tony Lafon, uno de los personajes de mi novela.
Wenn er nicht wüsste, dass ich das Foto gemacht habe, dann würde er sich vorstellen, es habe Tony Lafont gemacht, die Hauptperson seines Romans. Buena respuesta. Pero no he hecho la pregunta sin una buena razón. Porque ahora tú vives en Bogotá, a una altura de 2.600 metros, donde la temperatura mediana es de 13 grados, es decir, donde hay primavera eterna. Mientras en tu lugar de nacimiento, en Magangué y en la costa de Caribe, en Cartagena, la temperatura mediana es de 28 grados con valores máximos hasta 42. Entonces la pregunta es, ¿puede uno en un ambiente tan caluroso dedicarse a un trabajo intelectual? ¿Podrías tú haber escrito esta novela en Magangué o Cartagena? También se puede ampliar la pregunta, ¿podría García Márquez, que también es de la costa caribeña de Colombia, haber escrito 100 años de soledad, no en México, sino en Cartagena o Barranquilla? Jetzt auf Deutsch, ja. Ich habe die Frage nicht ohne Grund gestellt, denn jetzt lebst du in Bogotá auf 2600 Meter Höhe, wo die Jahresdurchschnittstemperatur 13 Grad beträgt, das heißt, wo ewiger Frühling herrscht. In deinem Geburtsort Magangué und an der karibischen Küste in Cartagena liegt die Durchschnittstemperatur dagegen bei 28 Grad, mit Höchstwerten bis zu 42 Grad. Die Frage ist, kann man in einer solchen Hitze überhaupt geistig tätig werden? Hättest du diesen Roman auch in Magangué oder Cartagena schreiben können? Hätte García Márquez, der ebenfalls von der karibischen Küste stammt, seinen Roman 100 Jahre Einsamkeit statt in Mexiko genauso gut in Cartagena oder Barranquilla schreiben können?
Bueno, creo que un escritor puede escribir en cualquier lugar siempre y cuando se lo proponga.
Ich glaube, dass ein Autor in jedem Ambiente, an jedem Ort schreiben kann, solange es nur will.
Yo escribí mis primeros trabajos en Cartagena. Tenía que quitarme la camisa y escribía prácticamente en pantaloneta.
Erzählungen in Cartagena geschrieben, habe mir das Hemd ausziehen müssen und habe praktisch in Unterhosen geschrieben.
Pero en realidad creo que se necesita la distancia cuando se va a abordar un tema como el Caribe.
Aber ich glaube, man braucht die Distanz, um ein Thema wie die Karibik schriftstellerisch in den Griff zu bekommen.
Entonces yo creo que ahora sería muy difícil que yo pudiera escribir en el calor de Cartagena o de Magangué, pero necesito conservar la distancia que me dan otras ciudades como Bogotá.
Jetzt würde er sich nicht vorstellen können, dass er in Magangué oder Cartagena schreiben könnte, und er ist auch froh darüber, weil er die Distanz braucht von Bogotá aus, über seine Jugend zu schreiben. Bien. Gracias, Pedro.
Sí. Gracias a ti.
Entonces, jetzt geht's weiter. Wollen wir mal sehen. Ich möchte ein paar Worte zum Buch selbst sagen. Im Mittelpunkt dieses Romans steht ein vom Abriss bedrohtes Hotel am Strand von Cartagena, in dem sich das Schicksal vieler Menschen erfüllt. Gäste, Eigentümer, Angestellte und Fans der mythischen Gestalt des Tony Lafont, des Mannes mit der magischen Kamera. In dem Buch gibt es vier Hauptfiguren, die in sich abwechselnden Kapiteln zu Wort kommen. Jede Figur ein Ich-Erzähler, aber so klar definiert, dass der Leser immer weiß, wer gerade am Reden ist. Die vier Figuren sind: erstens ein junger Mann, der auf der Straße glückbringende Eulen herstellt und sich im Hotel einnistet, wo er an Amöbenruhr erkrankt. Zweitens eine Touristin aus dem Landesinnern, die eine Liebschaft mit Tony Lafont hatte. Drittens der Rezeptionist Charlie, der den Gästen abends im Patio mit den Mandelbäumen von Tony Lafont erzählt und seine Fotos zeigt. Viertens schließlich Tony Lafont selbst, der sich in den Kopf gesetzt hat, das ganze Universum, das er in dem Hotel verkörpert sieht, mit seinen Fotos einzufangen. Und ich glaube, wir kommen am besten in den Roman rein, wenn Ernst Gosner jetzt liest das erste Kapitel auf Deutsch. Moment, vorher, der Autor, der muss anlesen. Ich vergesse alles. Du musst anlesen und dann geht es auf Deutsch weiter. Gut, aber es ist nur eine halbe Seite, damit Sie die Stimme hören und soweit Sie Spanisch können, es auch auf Spanisch genießen.
Hay cosas buenas de estar enfermo. Por ejemplo, mirar el techo de esta habitación, la pintura vieja y la pared descascarada, las figuras que dibuja la humedad, imaginar una vieja gotera que alguna vez cayó sobre esta pieza abandonada. El agua siempre busca por dónde correr. En eso se parece a los caballos. Cerca del techo, donde la pintura se descascara, hay un perfil de bruja que me mira de reojo. Más de una vez le he preguntado, ¿qué me miras? Y ella no responde, aunque a mí me gustaría que respondiera. A veces, por la noche, he pensado la respuesta. Pero no es que la bruja hable, solo suelta una risita baja, un jejeje que me asusta. Después, la oscuridad se la traga, y yo me río de la bruja y de mí mismo. Encima del marco de la puerta se levanta un elefante con cresta de gallo y pezuñas de cerdo. No sé si sigue siendo un elefante con la cresta y esas pezuñas, pero la trompa y las orejas sí son de elefante. Es como observar nubes en el cielo y encontrar caballos y dragones. También caballos con la lengua fuera y las patas levantadas.
Gracias. Jetzt Ernst, bist du dran.
Krank sein hat auch sein Gutes. So kann ich stundenlang ungestört die Decke anstarren und mir Geschichten zu den bizarren Wasserflecken an den Wänden ausdenken, die der durchsickernde Regen gebildet hat. Das Wasser sucht sich immer seinen Weg, wie die Pferde. An der Wand oben, wo der Putz abblättert, ist deutlich eine Hexe zu erkennen, die argwöhnisch herüberschielt. Mehr als einmal habe ich sie schon gefragt, was glotzt du so? Doch sie antwortet nicht, obwohl ich gern eine Antwort von ihr hätte. Manchmal male ich mir nachts aus, was sie sagen könnte. Doch die Hexe redet nicht. Sie stößt nur ein gruseliges, heiseres Kichern aus. Bis sie von der Dunkelheit verschluckt wird und ich über die Hexe und über mich selbst lachen muss. Über dem Türrahmen prangt ein Elefant mit Hahnenkamm und Schweinefüßen. Aber ob man das noch Elefant nennen kann, mit einem Kamm und solchen Füßen? Rüssel und Ohren sind jedenfalls wie von einem Elefanten. Es ist dasselbe Spiel, wie wenn man in den Himmel blickt und die Figuren zu deuten versucht, die die Wolken bilden. Schiffe, Drachen, Pferde, Pferde, die sich aufbäumen und denen die Zunge heraushängt. An den Schimmelpilz und den Salzfraß durch die Meeresluft habe ich mich längst gewöhnt und auch an den Modergeruch der schwarz-rot gestreiften Matratze, aus der links und rechts die Innereien quellen, nicht aber an die Figuren an der Decke und die Risse in den Wänden und diese betäubende Stille. Man bekommt Ohrensausen davon, als würden 1000 Grillen zirpen und einen ganz heißen Kopf. Das Fieber macht mich dusselig und wenn ich nicht schlafen kann, denke ich zu viel, denke seltsame Dinge mit diesem heißen Kopf, dem heißen Blut, den heißen Knochen. Und dann versuche ich, die Gedanken zu denken, die ich damals dachte, als ich hier mit meinen glückbringenden Drahteulen ankam. Angestrengt lausche ich, ob ich das Meer hören kann. Die Wellen, die an die Felsen schlagen. Ich weiß nicht, ob das Geräusch nur Einbildung ist oder ob sie wirklich gegen den Wellenbrecher da draußen krachen. Am liebsten höre ich das Geräusch von Centella, ihren Galopp auf dem Asphalt der Avenida. Das ist Musik in meinen Ohren, eine Liebkosung wie die Massagen, die Karen mir gibt. Herrenmassage nennt sie das. Das Klappern der Hufe rührt an etwas tief in mir drin, wo selbst Karens Hände nicht hinkommen. So wie das Wasser, das sie mir eines Abends mitbrachte, die herrliche Frische in meiner rauen Kehle. Wenn ich irgendwann mal Geld habe, kaufe ich mir ein Pferd wie Centella und dann reite ich nachts am Strand entlang und ins Meer hinein, ein Pferd auf der Suche nach dem Horizont, ein Jesus-Pferd, das übers Wasser geht und ich bin sein Reiter, der den Klang der Hufe auf der Gischt hört. Dass ich in diesem Hotel gelandet bin, verdanke ich der Jongleurin. Ich bin ihr im Simón Bolívar Park begegnet, wo ich meine Drahteulen verkaufte, meine geflochtenen Armbänder in den Farben der kolumbianischen Flagge, Glasperlenkettchen, Spangen und Kämme aus Schildpatt für die Touristen. Ich hockte damals mit meinen Sachen unter dem Denkmal und sie warf ihre Ringe in die Luft. Sie fing den einen mit der rechten auf, schleuderte den anderen mit der linken hoch und fing den nächsten, der runterkam, wieder auf. Einer der Ringe war immer in der Luft, der grüne, der rote oder der blaue. Der grüne gefiel mir am besten, beim roten und beim blauen war die Farbe verblasst. Ich sehe die Ringe noch vor mir. Manchmal träume ich von ihnen und dann sehe ich den Arm der Jongleurin oder meinen, wie er in das leere Rund greift. Was da alles reinpasst. Die Jongleurin sagte, ich solle mir mal die Stadtmauer, die Kathedrale, die Palmen im Park, den Himmel durch die Ringe ansehen. Und schaute mich dabei durch einen Ring an. Nach ihrer Nummer drehte sie sich einmal um sich selbst und machte eine Verbeugung wie im Zirkus. Ich konnte das Tattoo auf ihrem Rücken sehen. Ein schwarzer Schmetterling. Dann ging sie mit einem Stoffbeutel herum und sagte, vielen Dank, verehrtes Publikum, danke für Ihre Unterstützung. Die Leute gaben nur Münzen. Heute gibt niemand mehr Scheine. Sie setzte sich nicht weit von mir hin, lehnte den Rücken an den Sockel. Ihr Kopf war genau unter dem Satz, Caracas gab mir das Leben, Cartagena den Ruhm. Oben das Pferd mit dem erhobenen Huf und der Reiter, der den Hut ausstreckte, aber keiner gab ihm was. Er hatte offenbar mit seinem Pferd Kunststückchen vollführt und bettelte jetzt um Geld, der Arme. Die Jongleurin saß direkt unter dem Pferd und einen Moment lang fürchtete ich, ein paar Pferdeäpfel könnten herunterfallen auf ihr flachsblondes Haar. Sie war spindeldürr und hatte hervorstehende Schlüsselbeine und den Hintern einer Wespe. Unter den Achseln lugten Härchen hervor, die Lippen waren rot, die Augenlider blau geschminkt, sie roch nach Schweiß und Erde. Ich hätte kein Geld, sagte ich zu ihr, aber ich würde ihr gern eine Kette oder ein Armband schenken. Oder eine Glückseule. Sie rückte ganz unbefangen näher. Ich bot ihr eine Zigarette an, meine letzte, und schlug ihr vor, sie gemeinsam zu rauchen. Dabei drehte ich das Gesicht weg, denn ich hatte mir schon lange nicht mehr die Zähne geputzt. Früher habe ich mir noch manchmal den Mund im Meer ausgespült und dann auch das Gummi von meinem Haarknoten gelöst, aber das Meer ist nie sauber. Einmal bin ich ziemlich weit rausgeschwommen und da draußen in einen Ölfleck geraten, Öl und Wasser. Danach habe ich mir nie wieder den Mund im Meer gespült. Und erst recht nicht die Haare. Abschneiden wollte ich sie mir aber auch nicht, obwohl ich mit der Mähne schwitze. Am Ende waren mir saubere Zähne auch nicht so wichtig. Die Jongleurin roch genauso aus dem Mund. Ich merkte es, als sie sagte, sie würde gern auf einem Seil zwischen den Palmen im Park balancieren. wie nennt man die Leute, die das machen? Ich habe das Wort vergessen. Meine Schwester wusste es. Es war nicht Equilibrist, es war ein anderes Wort. Im Wörterbuch kann ich auch nicht nachschlagen. Ich weiß ja nicht, mit welchem Buchstaben das Wort anfängt. Früher bin ich mit einem Straßensänger herumgezogen, der solche Dinge wusste. Wir sangen in Bussen, er hatte eine Gitarre und ich zwei Maracas. Und einmal an Weihnachten haben wir vor einem Hochhaus gespielt, das Eldorado hieß. Da flatterte ein 20.000-Peso-Schein auf uns herab und von einem Balkon schrie ein Mann zu uns runter: Mensch, seid ihr genial, Stevie Wonder ist nichts dagegen. Da habt ihr 20.000 und jetzt verpisst euch. Wir sind abgezwitschert und haben uns am Abend ein Brathähnchen geleistet. Beim letzten Bissen sagte mein Freund: Ist schon hart, das Musikerleben. Ein paar Tage später ging jeder seine Wege und er behielt die Maracas. Aber die Jongleurin hörte mir gar nicht zu. Sie redete nur davon, auf dem Seil zu balancieren. Als ich zu Ende geraucht hatte, sah ich sie schon hoch oben über der Statue, das Gleichgewicht haltend, mit ausgestreckten Armen wie ein weiblicher Christus. Unten die Leute, die ihr zuschauten, und sie da oben über dem Reiter, dessen Hut sich mit Münzen füllte. Das ist kein Hut, korrigierte sie mich, es ist ein Dreispitz. Ein was? Ein Dreispitz. Ich versprach ihr herauszufinden, wie man die Leute nennt, die auf einem Seil balancieren. Tatsächlich habe ich später einen glatzköpfigen Mann am Strand danach gefragt, aber der wusste es auch nicht. Das war, als ich mit den wasserdichten Geldbörsen unterwegs war. Der Tag, an dem das Elend mit dem Durchfall anfing. Ein Getränkeverkäufer kam vorbei mit Wasser, Dosenbier und Limonade in einem großen Kübel voller Eis. Wir kauften ein Bier und tranken. Bezahlt haben wir mit ihren Münzen und einem 1.000-Peso-Schein von mir. Die Münzen waren zusammen mehr wert als mein Schein, aber das machte ihr nichts aus, mir auch nicht. Die Leute haben fürs Jonglieren nichts übrig. Besser gesagt, sie schauen gern zu, aber sie sehen nicht ein, warum sie dafür was geben sollen. Kannst noch so gut sein, keiner will dich anständig bezahlen. Das hatte ich schon mal gehört. Ich trank schneller als sie. Vielleicht stand sie auch nicht so auf Bier. Ich sagte, ich wolle aus der Bierdose eine Eule machen und sie ihr schenken, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Aber sie war abgelenkt. Sie beobachtete die Maria Mulattas im Park, schwarze, pechschwarze Vögel, deren Gefieder in der Dämmerung schimmerte. Mit einer 200-Peso-Münze kaufte sie eine Tüte Wasser. Dann trank sie den letzten Schluck aus der Bierdose und sagte, sie gehe jetzt. Sie nahm die Ringe und führte den Arm durch sie hindurch, bis sie sie auf ihrer Schulter hatte. Rot und blau, der grüne in der Mitte. Ich fragte sie, ob sie am nächsten Tag wieder in den Park käme, und sie sagte nein. Als sie ging, sah ich noch einmal das Schmetterlingstattoo auf ihrem Rücken. Aber etwas musste ihr auf einmal durch den Kopf geschossen sein, denn sie machte plötzlich kehrt, kam zurück und fragte mich, wo ich übernachtete. Hätte sie mich nicht gefragt, dann läge ich jetzt nicht in diesem Zimmer mit den Wandmalereien des Regens, hätte keine wasserdichten Geldbörsen am Strand verkauft und nie einen Glatzkopf gefragt, wie die Leute heißen, die auf Seilen balancieren. Vielleicht hätte ich jetzt auch kein Fieber und nicht diesen verdammten Dünnschiss und müsste nicht mit einer Hexe reden. So kann es gehen. Ich wäre wohl weder Charlie begegnet, noch hätte ich Centella und den Blackie kennengelernt. Ganz zu schweigen von Karens Massagen und Tony Lafonts Geschichte. Dieser Fotograf soll endlich kommen und ein Foto von mir machen, damit ich in Frieden meiner Wege gehen kann. Dann werde ich wieder unter dem Himmel schlafen, so wie früher. Und bis dahin werde ich hoffentlich wieder gesund sein. Ich habe oft im Freien geschlafen. Es wird ja nie richtig kalt hier. Höchstens mal eine Brise vom Meer, die die Blätter in den Bäumen zum Rascheln bringt. In dem Park habe ich viele Nächte verbracht. Ich liebte das Plätschern des Brunnens. Bloß, dass manchmal ein Wachmann vorbeikam, der mich auf einer Steinbank liegen sah, mir mit dem Gummiknüppel auf den Kopf tippte und sagte, das ist kein Hotel hier, als ob das sein Park wäre. Oder der meinen Ausweis sehen wollte, den ich nicht hatte. Bei Sonnenaufgang wusch ich mir immer im Brunnen das Gesicht. Viel Gepäck hatte ich nicht, meinen Rucksack mit dem Werkzeug und ein paar Arbeiten aus meinem Programm, ein wenig Geld, das war alles. An manchen Tagen lief es besser als an anderen, aber die Jongleurin hatte recht. Niemand weiß künstlerische Arbeit zu schätzen. Meine Arbeit hat allerdings nichts mit Kunst oder Kunsthandwerk zu tun. Die Eulen, die ich verkaufe, sind heilige Gegenstände. Sie haben fast magische Kräfte. Wer mir eine Eule abkauft, zu dem kommt das Glück. Ich bin ein Glücksschmied. Über mein eigenes Glück machte ich mir keine Gedanken, als die Jongleurin sagte, ich kenne ein Hotel, wo du hingehen kannst, direkt am Strand. Ein Hotel? Der Mann an der Rezeption heißt Charlie, er ist ein Freund von mir und wird dich umsonst dort schlafen lassen, zumindest für eine Nacht. Sie zog ein Polaroid-Foto aus ihrem Beutel und reichte es mir. Die Lichter im Park waren eben angegangen und ich konnte den Krebs auf dem Felsen erkennen. Ein bisschen schwer war es schon, das Tier auszumachen, denn das Foto war verblichen. Doch die glänzenden Wassertropfen, mit denen die Linse beschlagen gewesen war, kamen klar raus. Die Jongleurin erklärte mir, wo das Hotel lag. Ich müsse die Avenida nur 2-3 Kilometer hinuntergehen, 2 oder 3. Ich bin nicht gut im Rechnen, anders als Charlie, der den halben Tag mit Zahlen zu tun hat. Ich wiege, hat man mir einmal gesagt, 58 Kilo, aber ich habe keine Ahnung, wie viel 4 Pfund sind oder 7 Kilometer. Dieses Zimmer ist 2x3 Meter groß, hatte Charlie gesagt, und ich wollte wissen, und wie viel wiegt es? Er antwortete, das kommt auf die Temperatur an. Vergiss nicht, ihm das Foto zu zeigen. Ich wollte ihr eine Eule schenken, doch sie lehnte ab. Und ich gab ihr ein Armband in den Farben der kolumbianischen Flagge. Sie knüpfte es sich ums linke Handgelenk. Ich bat sie, mich zum Hotel zu begleiten, aber beim Durchbruch der Stadtmauer verabschiedete sie sich. Sie ballte die rechte Hand zur Faust und ich spürte ihre Handknöchel an meinen. Sie werde in 1-2 Monaten im Hotel auftauchen, sagte sie, sobald sie Tony Lafont gefunden habe. Wen? Tony Lafont, den Fotografen. Das war das erste Mal, dass ich den Namen hörte. In dem Moment interessierte mich aber weder, wer das war, noch warum die Jongleurin ihn suchte. Ich versuchte mir nur den Namen des Typs an der Rezeption zu merken, Charlie, der mich eine Nacht umsonst im Hotel schlafen lassen würde. Ich wollte sowieso nicht lange bleiben. Vielleicht hätte ich der Jongleurin anbieten sollen, ihr bei der Suche nach diesem Fotografen zu helfen, doch sie gab mir keine Gelegenheit, sie ließ mich einfach stehen. Mit der Lust, noch eine Zigarette mit ihr zu rauchen, und das Schmetterlingstattoo auf ihrem Rücken noch einmal zu sehen.
Sehr gut, wunderbar. Le da mucho brillo a tu literatura el actor.
Debe leerlo él siempre.
So, jetzt wollen wir noch ein bisschen was hören von Tony Lafont. Tony Lafont selbst tritt im Buch nicht auf, sondern er wird nur sichtbar durch die Fotos, die Charlie am Abend im Patio unter den Mandelbäumen herumzeigt und in dem Charlie vorliest aus seinem Logbuch. Tony Lafont hat nämlich ein Logbuch geführt, in dem er seine Fotos beschrieben hat. Und durch diese Beschreibung der Fotos erleben wir ganz viele Szenen, die alle zusammengenommen einen Mikrokosmos ergeben. Genau das, was Tony Lafont sich vorgenommen hatte, nämlich das ganze Universum darzustellen, den Makrokosmos in einem Mikrokosmos. Und wir wollen jetzt wenn wir Zeit haben, hoffentlich ja, drei von diesen Beschreibungen seiner Fotos aus dem Logbuch lesen. Und sie werden dadurch auch eingeführt in diese poetische, magische Atmosphäre der Karibik. Si tú quieres empezar a leer y después en alemán, sí, por favor.
Foto 25. Lascario Valverde es una vara de premio. Mide casi 2 metros y su trabajo es enamorar gringas cincuentonas. Traen mucho verano encima y están necesitadas de un aguacero tropical. Lascario las lleva a la playa y les muestra las murallas y los balcones de la ciudad vieja. casi siempre las corona en la playa detrás de los botes o de los espolones. Muchas antropólogas han hecho trabajo de campo con él. Lascario siempre les pide la dirección a las turistas que él conoce en el hotel. Ahora les escribe cartas y les cuenta que su madre está en peligro de muerte debido a una terrible enfermedad. Yo mismo le he ayudado a escribir esas cartas que casi siempre comienzan así. Recordada y querida amiga, todavía recuerdo los maravillosos días que pasamos a la orilla del mar Caribe, a veces mirando el bello sol del atardecer cartagenero, abrazados tú y yo.
Also, lieber Ernst, bitteschön. Ja.
Foto 25. Lascario Valverde ist ein Hühne von fast 2 Metern, der davon lebt, dass er mit Gringas über 50 Liebschaften anfängt. Die kommen ziemlich ausgetrocknet hier an und brauchen einen tropischen Regenguss. Lascario führt sie herum, zeigt ihnen die Festungsmauern und die Balkone in der Altstadt. Fast immer vögelt er sie am Strand hinter den Booten oder dem Wellenbrecher. Dutzende Anthropologinnen haben an ihm Feldforschungen betrieben. Lascario bittet die Urlauberinnen, die er im Hotel kennenlernt, immer um ihre Adressen. Später schreibt er ihnen, seine Mutter sei schwer erkrankt und schwebe in Lebensgefahr. Ich selbst habe ihm geholfen, solche Briefe zu schreiben, die fast immer denselben Wortlaut haben. Liebste Freundin, ich denke oft an unsere wundervollen Stunden am Strand der Karibik und wie wir Arm in Arm den Sonnenuntergang betrachtet haben. Nun aber ist das Unglück bei mir eingekehrt und ich schreibe dir, weil ich weiß, dass du ein gutes Herz hast. Meine allerliebste Mutter ist nämlich von einer schrecklichen Krankheit heimgesucht worden und die Behandlung ist sehr teuer. Sodass ich dich, so peinlich es mir auch ist, von ganzem Herzen um eine kleine finanzielle Unterstützung bitten möchte, damit ich Arzneien für sie kaufen kann. Die Gringas schicken dann natürlich ein paar Dollar und wenig später kommt er in einem neuen Tropenhemd an, mit Terlenkerhosen, Lackschuhen und Sonnenbrille. Seit 2 Jahren lebt Lascario von diesen Krankheiten. 2 Leukämien. Einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, 3 Thrombosen, einer Blutvergiftung, 4 Fällen von Hepatitis, 5 Lungenentzündungen, einem Herzstillstand, einer zerebralen Ischämie und 4 Niereninsuffizienzen, die eine kostspielige Dialysebehandlung erforderten. Zum Beweis liegt Lascario manchmal ein Attest von Dr. Alandrate bei. Nadja, das Zimmermädchen, will sich nicht fotografieren lassen. Keine Frau aus dem Viertel ist wie sie. Halb Zeder, halb Palme. Bildschön, von morgens um 5 bis abends um 6. Und sicher auch noch danach, wenn sie nach Hause geht. Sie hat langes schwarzes Haar und ihr Körper ist, ein Radiomoderator würde sagen, formvollendet. Ein Weib wie aus Ebenholz. Jetzt prangt auf ihrer rechten Wange eine Narbe. Ein Italiener wollte sie mit nach Rom nehmen, nur dass Nadja, das Zimmermädchen, schon verheiratet war. Ihr Mann ging erst mit einer Glasscherbe auf Nadja los, dann stach er den Italiener nieder, er landete im Gefängnis, kam aber nach wenigen Tagen wieder frei und Nadja ist immer noch mit ihm zusammen. Der Italiener sah aus wie ein Mafioso und verschwand nach dem Zwischenfall sang- und klanglos. Nadja redet nicht viel. Ich sage zu ihr, ich will nur ein Bild von deinem offenen Haar. Und sie löst das Haar, lässt es auf die Schultern fallen, als fielen Sterne vom Himmel. Das Foto wird Nadjas Haarpracht nicht gerecht. Es wird wohl nicht mein einziger Patzer bleiben. Aber ich würde 3 Jahre meines Lebens geben, um noch einmal zu sehen, wie sich Nadjas Haar über ihre Schultern ergießt. Dominospieler, dem Gemälde von Cézanne nachempfunden, Fotos 321 und 322. Der Mann mit dem Schnurrbart ist Rodolfo Marulanda aus Barranquilla. Seine Augen sind nur noch ein Spalt, wenn er lacht, was er fast immer tut. Er ist vom Beruf Anstreicher und spielt Guacharaca in einer Vallenato-Band, ein Querkopf, der am laufenden Band Geschmacklosigkeiten und Zoten von sich gibt. Wenn er seinen Freund Tito Alvarez trifft, sagt er, na, wie geht's, Schwanzgesicht? Beim Domino schafft er es immer, auf der Doppelsechs sitzen zu bleiben und vergibt damit seine Chancen auf den Sieg. Während er über einen Zug nachdenkt, trällert er ein Lied vor sich hin, das er einmal beim Karneval in Barranquilla aufgeschnappt hat. Am Ufer des Jordan, es ist nicht zu fassen, kniet Magdalena vor dem Herrn, um ihm einen zu blasen. Manche lachen, wenn sie das hören, aber Doña Carmen bekreuzigt sich und sagte, Gott möge dem Schandmaul vergeben. Neben Rodolfo Marulanda sitzt sein Domino-Partner Miguel Urzola Chadit aus Monteria. Der Marulanda gern die Schuld gibt, wenn sie verlieren. Urzola arbeitet am Amtsgericht und ist immer zu haben, wenn es gilt, Akten verschwinden zu lassen und Prozesse in die Länge zu ziehen. Ihn aus dem Justizwesen zu entfernen, ist nicht möglich, weil er Verwandte am obersten Gericht hat und Cousin eines Senators und Schwager eines Abgeordneten im Provinzparlament ist. Sein Jurastudium hat er nie abgeschlossen. Der dritte in der Runde ist Ramoncito Linares, Boxtrainer, ein Freund von Bernardo Caraballo und Sparringspartner von Rodrigo Valdez. Er ist äußerst gewieft und vergibt keinen Zug. Während er die Dominosteine auf dem Betontisch knallt, sagt er, da, jetzt müsst ihr passen und dann lasse ich euch noch einmal passen und noch einmal und jetzt habe ich keine Steine mehr gewonnen. Man muss ihn sehen und hören. Domino ist wie Baseball im Sitzen, sagt er. Er ist all seinen Gegnern überlegen. Der vierte, Gerardo Corpas, war Fischer und verkauft jetzt Gaszylinder in den umliegenden Vierteln. Ein Hai hat ihm ein halbes Bein abgebissen und seitdem geht er an Krücken. Er hat 9 Kinder, 6 Mädchen und 3 Jungen, raucht Zigaretten ohne Filter und trinkt billigen Rum. Manchmal juckt ihn sein Bein stumpf. Keiner der 4 wohnt im Hotel. Aber in der Nachsaison sitzen sie bis zum Morgengrauen im Patio mit den Mandelbäumen, spielen Domino, trinken und reden Scheiß.
So, das waren 3 Auszüge, zum Schluss die 3 Fotos. Morgen haben wir noch Gelegenheit, ein paar mehr zu lesen von diesen Fotobeschreibungen, die Sie dann noch weiter ins Buch eindringen lassen. Und außerdem wollen wir eine Erzählung lesen in einem anderen Kontext, damit Sie auch noch was von Kolumbien erfahren. Vielen Dank für heute.
Gracias. Gracias. Gracias.